Welcome to the Sport Passion Podcast. And here is your host, Lars Marendorf.
Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Sportpassion-Podcast. Spiel Nummer 2 im Stanley Cup-Finale 2024 stand auf dem Programm. Die Ausgangslage war klar. Die Florida Panthers führten nach einem geklauten Spiel Nummer 1 in der Serie. Edmonton hatte 40 Minuten lang dominiert, war das bessere Team, hatte die besseren Torchancen, aber Sergei Bobrovsky hat alles gefangen, was zu fangen war, und dann gab es jeweils mit dem ersten Torschuss im ersten und im zweiten Drittel einen Treffer für die Panthers und am Ende noch ein Empty Net Goal. Das reichte zum 3:0, und es war im Grunde zu erwarten, dass Florida mit dem gleichen Lineup ins Spiel gehen wird, es sei denn, es gibt irgendwelche Verletzungen, und dass die Edmonton Oilers vielleicht an der ein oder anderen Stellschraube drehen würden. Und Chris Knobloch hatte das dann auch schon angekündigt. Cody Ceci, der ja auch immer so ein bisschen zusammen mit Daniel Nurse so das Sündenbock-Verteidigerpaar ist, die standen auch beide bei den beiden Treffern auf dem Eis. Cody Ceci war derjenige, der rausrückte, für den kam Dehane rein, und dann war es so, Evander Kane hat nicht teilgenommen am Training, das ist aber schon seit Monaten so, der war angeschlagen oder ist einfach angeschlagen insgesamt und hat eben nicht dran teilgenommen. Und Sam Carrick, der war eine Game-Time-Decision, und dann war klar, wenn der mitspielt, dann wird Corey Perry nicht am Spiel teilnehmen. Und genau das ist dann auch passiert. Sie haben insgesamt ein bisschen umgestellt. Adam Henrique war erstmal auf der linken Seite von Leon Dreiseitel. Carrick war dann in dem Spot von Adam Henrique. Evander Kane ist in die dritte Reihe gekommen und Warren Fogel ist dann auf Right Wing rübergegangen. Also ein paar kleinere Veränderungen bei den Edmonton Oilers, nichts Großes, aber eben schon so zu erkennen, dass Chris Knobloch trotz der guten Leistung über 40 Minuten dann was anpassen wollte. Ja, und das Spiel begann diesmal zumindest nicht mit dem 1:0 beim ersten Torschuss für die Florida Panthers. Es gab dann relativ früh eine Strafe gegen die Panthers, und die Strafe war gegen Sam Bennett wegen Tripping gegen Evan Bouchard. Und da muss man sagen, das wird im Verlauf dieser Partie noch ein größeres Thema werden, denn Bennett fährt da ja mit dem Knie gegen das Knie von Bouchard. Der steht wieder auf, ist also in dem Fall nicht verletzt. Aber wenn man dann nachher eine andere Szene sieht, dann kann man schon darüber diskutieren, dass das zumindest etwas Ähnliches war. Was ich aber gleich sagen muss, ist, Sam Bennett stickt da nicht sein Knie raus. Also er macht keine Extension-Bewegung. Er hat das Knie nicht außergewöhnlich nach außen. Es ist ein Knee-on-Knee-Hit, aber eher über eine Frontalkollision als über Knee-on-Knee, was wir später sehen werden in der Partie. Was aus Oilers Sicht zu dem frühen Zeitpunkt sehr, sehr unglücklich war: nach etwas mehr als 8 Minuten gibt es einen Zusammenprall, einen Check zwischen, eigentlich einen Check, einen Vorcheck von Evan Rodriguez gegen Daniel Nurse. Kein böser Check, keine böse Aktion, einfach, würde ich jetzt sagen, handelsüblicher Vorcheck. Aber Nurse scheint sich dabei verletzt zu haben, und jetzt muss man dazu sagen, Nurse hatte im letzten Jahr, meine ich, eine Hüftverletzung in den Playoffs, die ihn sehr auch dann teilweise limitiert hat, und er war jetzt wohl auch schon angeschlagen, und das hat dazu geführt jetzt, dass er im Grunde nach dieser Aktion immer nur noch ganz, ganz kleine Shifts hatte. Er hat danach nochmal einen 13-Sekunden-Shift gehabt, kam dann zum zweiten Drittel wieder, kam, ich glaube, zum letzten Drittel auch wieder, saß die ganze Zeit mit auf der Bank, hat aber immer nur noch kleinere Wechsel gehabt. Und am Ende hat er auch dann relativ wenig Zeit dann auch auf dem Eis gehabt. Der hat ihn sehr, sehr gefehlt. Das heißt, nach 8 Minuten und 23 waren die Oilers im Grunde runter auf 5 Verteidiger. Nach 9 Minuten und 21 gab es einen Knee-Check, also ein Kneeing von Warren Fogel gegen Louis Dorinen, und Da war es so, dass die Schiedsrichter da 5 Minuten plus eine Spieldauer ausgesprochen haben. Das finde ich okay. Das ist für mich ein klarer Kniecheck. Es ist dann auch so, dass der Gegner in dem Fall dann verletzt war, war auch in der Kabine, war auch mehrere längeren Zeitraum jetzt in der Kabine, kam dann nachher aber mal nicht wieder. Und es ist da eben auch so, dass das eindeutiger ist als das, was Sam Bennett gemacht hat. Natürlich kann man jetzt drüber diskutieren, muss das eindeutiger sein, wenn es Knee on Knee Hit ist, dann ist es Knee on Knee. Wie gesagt, da ist diese Extension da von Vogel. Natürlich ist es so, dass der Gegenspieler sich bewegt. Natürlich ist es so, dass der Gegenspieler dann auch durch seine Bewegung den Hit wahrscheinlich oder den Impact, den Aufprall verschlimmert. Nur, das ist das Problem in dem Fall dann von Vogel und da muss er dann einfach sein Bein wieder rüberziehen und darf in dem, muss halt auch versuchen, das zu vermeiden. Es gibt ja dann auch die Situation, dass man dann vielleicht aus Schiedsrichtersicht sagt, naja, okay, der hat jetzt das Bein dann noch weggezogen, er hat ihn zwar erwischt, aber ist unglücklich, aber das sind dann vielleicht auch 2 Minuten, aber eben nicht die 5 Minuten. Da muss ich sagen, fand ich die 5 Minuten in Ordnung und das bedeutete, dass dann 1 Minute später die Oilers nicht nur noch 5 Verteidiger hatten, sondern auch nur noch 11 Stürmer. Das heißt also, das, was ich an Umstellungen genannt habe, war im Grunde dann hinfällig. Die unteren beiden Reihen waren danach im Prinzip nur noch Stückwerk und Puzzelei, wo dann eben Chris Knobloch da versucht hat, das Beste dann noch rauszubekommen aus seinem Kader. Ja, dann war es so, dass wir also 5 Minuten Powerplay hatten und die große, große Möglichkeit der Florida Panthers, das erste Überzahlspiel seit langem gegen die Edmonton Oilers zu erzielen, hat aber am Anfang nicht geklappt. Und dann gab es eine Strafe gegen Oliver Ekman-Larsen, Tripping Call. Auch da finde ich, glaube ich, in Ordnung. Und dann ging es mit 4-4 weiter. Und na, dann kann man sich natürlich denken, bei 4-4 sind die Oilers vielleicht im Vorteil. Und wenn dann da zum Beispiel eben ein Eckholm mit drauf ist, auch als Verteidiger sehr gut Schlittschuh laufen kann, wobei er jetzt nicht typischerweise dafür bekannt ist, aber hat dann eben auch gezeigt, dass er richtig gut nach vorne fahren kann. Dreiseitel war mit dabei und dann ja, ist Eckholm im Prinzip Coast to Coast und schießt und schließt ab und der Puck geht 5-hole durch Bobrovsky durch und es steht 1-0. Wir haben das allererste Tor für die Edmonton Oilers und wir haben auch das allererste Tor für die Edmonton Oilers durch einen Verteidiger. Und da mache ich gleich mal 2 Trivia-Questions heute für euch mit rein. Wer war der letzte Oilers-Spieler, der getroffen hat? Es war in Spiel 7 2006. Das ist der Tipp, den ich habe. Und wer war der letzte Oilers-Verteidiger, der in einem Stanley Cup-Finale getroffen hat? Das war in Spiel Nummer 1 2006 im Stanley Cup-Finale. Also nochmal, wer war der letzte Oiler insgesamt und wer war der letzte Oilers-Verteidiger, die getroffen haben? Auflösung dann am Ende dieser Ausgabe. Ja, damit hatten wir die Situation, die Oilers hatten ihr erstes Tor, die Oilers hatten die erste Führung und es gab einen neuen NHL-Rekord. Warum? Weil es zum allerersten Mal in der Geschichte der Stanley Cup-Finals war, jedenfalls seit man die Schüsse mitzählt, dass im ersten Spiel ein Team mit dem ersten Torschuss einen Treffer erzielt hat. Da waren es die Florida Panthers. Und im zweiten Spiel auch. In diesem Fall waren es die Edmonton Oilers. Jetzt muss man aber auch sagen, naja, wenn man jetzt hört, 11 Minuten und 17 waren rum, als der Treffer fiel. Erster Torschuss für die Edmonton Oilers nach 11 Minuten und 17. Das ist schon ziemlich, ziemlich spät. Und dementsprechend deutet das schon darauf hin, dass die Oilers im Grunde nicht so wirklich gut in die Partie reingekommen sind. Trotz des Powerplays am Anfang war es eben so, dass Edmonton nicht mehr so dominieren konnte, überhaupt nicht, wie das im ersten Spiel der Fall war. Aber sie haben die Führung gehabt, also auch sehr, sehr gut. Dann gab es eine Schrecksekunde für die Florida Panthers. Aaron Ekblad ist auch mal kurz in die Kabine rein, kam dann aber eben auch wieder zurück. Das heißt, wir hatten die Situation, dass wir im ersten Drittel 3 Spieler hatten. Einmal einen, oder im Grunde hatten wir 4 Spieler, die in die Kabine gegangen sind. Vogel ist da geblieben, weil er den Misconduct bekommen hat. Ansonsten eben Nurse und Lou Storinen und dann eben auch entsprechend Aaron Ekblad, die jeweils dann mal in der Umkleide waren, sich behandeln lassen mussten, durchchecken lassen mussten und dann zurückgekommen sind. Kurz vor Ende des ersten Drittels hatten wir dann noch eine Strafe gegen Evan Bouchard, gegen Matthew Tkachuk da, einen Roughing Call und damit ging es mit einem Powerplay rund um die Drittelpause weiter. Aber auch da ist es so gewesen, dass die Florida Panthers wieder das Powerplay zum einen nicht erfolgreich gestalten konnten und zum anderen auch gegen Ende des Powerplays wieder selber eine Strafe genommen haben. Matthew Tkachuk war es dann gegen Connor Brown. Das heißt also, direkt zu Beginn des ersten Drittels waren die Panthers in Überzahl. Gegen Ende dieses Überzahlspiels Tkachuk mit einer Strafe, also wieder die Edmonton Oilers. Aber auch die waren nicht erfolgreich im Powerplay. Man muss aber auch dazu sagen, kommen nachher auch noch ein paar Überzahlspiele. Edmonton hat im Powerplay auch ein bisschen Pech gehabt. Sie haben, glaube ich, 3 Pfostentreffer insgesamt gehabt. Das heißt also, das Powerplay war jetzt nicht per se schlecht. Es ist schon so, dass man merkt, und das haben sie danach auch gesagt, das fand ich ganz interessant, Chris Knobloch hat den Vergleich gewählt, das sind nicht die Los Angeles Kings, was auch immer er dann da über deren Unterzahlspiel sagen will, sondern die Florida Panthers sind einfach ein Team, was wirklich gut agiert, was sehr, sehr beweglich ist, was sehr aggressiv ist im Unterzahlspiel. Trotzdem ist es so, dass sie an der einen oder anderen Stelle ja, Glück haben, aber was man auch sagen muss, ist, was sie sehr gut verteidigen, wo sie sehr gut aufpassen, sind Rebounds und Chancen im Slot. Da ist es so, auch wenn man sich dann am Ende nachher die Heatmap anguckt von dem Spiel, es gibt keinen Schuss aus dem Slotbereich für die Edmonton Oilers, wirklich keinen, null. Da ist nichts an Rot, da ist ein bisschen was drumherum, links außen, rechts außen, vor dem Slotbereich, aber direkt um den Torraumbereich ist nichts. Und wenn man jetzt weiß, dass Zach Hyman da einen Großteil zum Beispiel seiner über 50 Tore dann erzielt hat, dann weiß man eben auch, dass da die Florida Panthers einen sehr, sehr guten Job leisten. Wie gesagt, Pfostentreffer sind mit dabei, also Spielglück gehört auch immer noch mit dazu, aber das ist etwas, wo eben Florida gut ist, wo man natürlich auch sagen muss, da ist Edmonton mit viel, viel Verbesserungsbedarf, denn das darf eigentlich zumindest in Überzahl nicht sein, dass man da nicht irgendwie doch dann in den Slot reinkommt und zumindest mal den einen oder anderen Abschluss hat. Aber es stand weiterhin 1-0, die Oilers konnten eigentlich zufrieden sein, doch kurz vor Hälfte der Partie und kurz vor Hälfte des zweiten Spielabschnitts war es dann Nico Mikola, der mit seinem zweiten Playoff-Tor, so ist es richtig, den Ausgleich erzielt hat. Das war eine sehr interessante Sequenz, weil Mikola vorher fast ein Eigentor erzielt hat. Er hat da versucht, irgendwie einen Pass mit der Rückhand oder irgendwie was zu machen, schießt gegen Richtung Bobrowski, der macht den Save, dann geht es nach vorne und dann richtig guter Drop-Pass von Anton Lundell, den er schön im Prinzip ihm auf dem Tablett serviert. Schlagschuss von Mikola und es steht 1-1, 9 Minuten 34 waren da rum und damit der Ausgleich und würde ich sagen zu dem Zeitpunkt dann auch hochverdient. Florida war insgesamt eigentlich über dann die gesamte Partie das bessere Team. Sie haben extrem gut die Oilers limitiert, was Torchancen betrifft. Sie haben sie extrem gut verteidigt. Ich meine, ich habe über das Powerplay geredet, über die Slot-Changes, aber auch bei den Rush versuchen war es so, dass sie da sehr, sehr gut verteidigt haben. Jetzt muss man natürlich auch dazu sagen, gab es auch die eine oder andere Situation, es gab einen Breakaway von McDavid, das hat Tkachuk verteidigt. Ja, da kannst du auch eine Strafe geben. Ne? Also das ist dann immer so ein bisschen die Frage, inwieweit die Schiedsrichter dann sagen, naja, wir lassen sie jetzt spielen. Gut, in dem Fall würde ich sagen, hätte man zum Beispiel auch 2 Minuten geben können bei der Aktion gegen McDavid. Aber insgesamt war es wesentlich besser, wesentlich kompakter, wesentlich disziplinierter, auch was die Abwehrarbeit betrifft von den Florida Panthers. Deswegen der Ausgleich zu dem Zeitpunkt hoch verdient. Danach passierte im Mitteldrittel nichts mehr. Aber es gab noch 2 Strafen, wieder einmal gegen Carter Verhaeghe und dann einmal gegen Evan Bouchard. Aber auch da kein Powerplay-Tor von einem der beiden Teams. Das heißt also, die Streak der Edmonton Oilers, die hat weiter angehalten. Ich glaube, zu dem Zeitpunkt waren es dann 33 oder 34 Unterzahlspiele in Folge, in denen sie kein Tor kassiert haben. Was ganz interessant war, es stand 1-1 nach dem zweiten Drittel und die Statistik zu dem Zeitpunkt war für die Florida Panthers, wenn es unentschieden stand nach 40 Minuten, hatten sie eine Bilanz von 4-1 und für die Oilers von 0-4. Und ich hatte das vor der Serie schon mal gesagt, das Abschlussdrittel, theoretischer Abschlussdrittel, kann ja auch Verlängerung geben, ist ein Problem für die Edmonton Oilers. Und das setzte sich dann aus Oilers Sicht leider fort. Es gab die erste Führung des Abends für die Florida Panthers. Evan Rodriguez mit seinem 5. Playoff-Tor, mit seinem 2. Finaltor, 2. Partie hintereinander, in der er getroffen hat. War übrigens die letzten beiden Jahre so, dass es einen Spieler gab, der sowohl in Spiel 1 als auch in Spiel 2 getroffen hat. In dem Fall war es ein unassisted Goal und es war ein schwerer Fehler von Evan Bouchard, würde ich sagen, der einfach versucht zu klären, glaube ich, den Puck nach außen irgendwie spielen will und dann einfach den, ja, Rodriguez quasi auf dem Silbertablett serviert. 2-1 Führung für die Florida Panthers. Auch da, wie gesagt, hochverdient zu dem Zeitpunkt. Nochmal auch eine Statistik, die belegt, wie gut sie die Edmonton Oilers verteidigt haben. Die Edmonton Oilers hatten bei 5 gegen 5 keine einzige hochkarätige Torchance in der gesamten Partie. Es waren jetzt 4-0 für die Florida Panthers, also die haben jetzt auch kein Offensivfeuerwerk abgebrannt, aber sie haben eben Edmonton sehr gut verteidigt bei 5 gegen 5. 4-0 da die Torchancen, High Danger Chances für die Florida Panthers. Aber sie hatten auch selber Probleme im Powerplay. Jetzt kann man die Probleme natürlich nur lösen, wenn es ein Überzahlspiel gibt. Und das Überzahlspiel gab es. Das gab es, weil Leon Dreisaitl eine Strafe bekommen hat. Da waren noch irgendwas über 9 Minuten, glaube ich, zu spielen. Und er hat die Strafe bekommen für einen Ellbogencheck gegen das Gesicht, gegen den Kopf von Alexander Sascha Barkov. Und das war so eine Aktion. Danach gab es natürlich auch die Gespräche, dann auch die Fragen, ob das denn Frust war und wie die Aktion denn aus Sicht der Oilers zu bewerten ist. Und für mich sah das schon sehr nach Frust aus. Es sah natürlich so aus, als ob er klar den Check machen wollte gegen Barkov, als ob er sich den Puck holen wollte. Puck war auch bei Barkov erstmal unten auf dem Schläger. Aber er ist halt einfach erstmal ein kleines Stück zu spät dran und dann ist halt der Arm oben und der Arm ist oben im Gesicht und der erste Trefferpunkt ist ganz eindeutig das Gesicht, der Kopf von Barkov. Der geht runter, ist getroffen, versucht dann hochzukommen, ist dann auch nochmal so, dass er da nicht richtig hochkommt nach diesem Check. Und da ist es dann auch so, dann Dreisaitl bekommt 2 Minuten für den Check, was mich schon ein bisschen überrascht hat, weil man auch gesehen hat, dass Barkov rausgefahren ist, dass er eben auch wirklich behandelt wurde. Es ging um den Kieferbereich, also aus Sicht der Florida Panthers kann man da nur hoffen, dass er sich da nicht irgendwie den Kiefer gebrochen hat, nicht irgendwie ein Knochen, irgendwas da kaputt ist, denn das sah schon nicht so gut aus. Und Paul Maurice hat nach dem Spiel auch gesagt, dass es 2-1 stand und dass es jetzt nicht so war, dass sie ihn aus Vorsichtsgründen draußen hatten, sondern er sagt, naja, es ist ein Stanley Cup-Finale, es ist, steht 2-1, da hätte ich ihn schon eingesetzt normalerweise, hat er so sinngemäß geantwortet. Deswegen kann man davon ausgehen, dass da wahrscheinlich schon etwas Schlimmeres sein wird und dass da der Kapitän und wahrscheinlich beste Spieler bisher der Florida Panthers verletzt ist. Aus Sicht von Dreisaitl, wie gesagt, er kommt zu spät. Es ist für mich schon, wirkt schon so ein bisschen so, als ob das etwas Frust war. Natürlich will Dreisaitl ihn da nicht verletzen, überhaupt gar keine Frage, aber er setzt eben den Check dann hoch an, er zieht den Arm auch hoch und das ist etwas, das ist überhaupt nicht sein Stil. Also er ist ja überhaupt nicht dafür bekannt, diese Aktion zu haben und dementsprechend, ja, würde ich da jetzt, wie gesagt, ich würde ihm da überhaupt keine Absicht unterstellen, was die Verletzung betrifft. Hit ist aber einfach überflüssig. So, und jetzt ist natürlich die Frage, was macht man daraus? Für solche Hits hat es schon 5 Minuten gegeben. Der ist jetzt nicht besonders schnell, nicht besonders brutal, aber er verletzt eben einfach einen Gegenspieler. Und da ist jetzt so, das ist nicht mein Kriterium, sondern das der NHL. Das ist oft ein Punkt, der mit angeführt wird. Bei den 5 Minuten im ersten Drittel war es auch so. Gegenspieler erstmal verletzt, ist raus. Also sind es wahrscheinlich eher 5 Minuten als 2. In der Situation genauso. Barkov verletzt, da hat mich schon ein bisschen verwundert, dass sie da nicht gleich 5 ausgesprochen haben. Und ich glaube schon, dass es jetzt noch ein Nachspiel geben wird. Die Frage ist, wie schwer und wie groß ist dieses Nachspiel? Ich rechne im Grunde damit, wenn ich jetzt tippen würde, würde ich sagen, es gibt eine Fine gegen Dreisaitl. $5,000 werden das dann sein. Ich glaube, wenn das für Maximum für diese Aktion ist. Manchmal unterscheidet sich das ja auch, was für was bezahlt werden muss, darf, soll. Und da würde ich sagen, da bleibt es dabei. Aus dem einfachen Grund, weil da jetzt keine extreme Geschwindigkeit dabei ist und der Hit insgesamt nicht mega brutal ist. Auf der anderen Seite, wenn sie es konsequent durchziehen würden, ist das für mich halt ein Spielsperre. Also es ist ein Hit to the head, wenn ich das raushaben will. Und nochmal, da interessiert dann der Name auf dem Trikot hinten nicht. Dann muss ich so einen Hit auch suspenden und da eben sagen, okay, das ist eine Strafe. Ich glaube übrigens, dass Vogel eher noch eine Sperre bekommen wird als Dreisaitl. Auf der anderen Seite könntest du natürlich sagen, bei Vogel war es so, er hat die 5 Minuten plus Spieldauer gekriegt. Das heißt, er hatte die Strafe im Spiel. Das Argument zieht bei Dreisaitl nicht. Also, wie gesagt, ein bisschen schwierige Situation. Ich glaube, dass sie, weil dann auch immer gilt, ein Playoff-Finalspiel ist mehr wert als ein normales, reguläres Saisonspiel, würde ich behaupten, dass das bei der Geldstrafe bleibt. Ich könnte wetten, wenn es ein reguläres Saisonspiel gewesen wäre, hätten sie ihn danach ein Spiel gesperrt. Denke ich schon. Ja, auf der anderen Seite, wie gesagt, bei den Panthers, die können nur hoffen, dass Barkov nicht verletzt ist, denn das wäre ein herber Verlust. Und klar, du hast jetzt dann in Spiel Nummer 2 einen Erfolg und hast dann eine gute Führung jetzt in der Serie, aber das wäre schon fürs Line-Up sehr, sehr schwer aufzufangen, Barkov. Also können sie nicht auffangen, aber auch du musst es ja dann irgendwie kompensieren. Das wird schon sehr, sehr schwierig, wenn er da nicht mitwirken kann. Da könnte vielleicht mit ein bisschen Glück, wenn es jetzt eine Concussion ist, da könnte vielleicht mit ein bisschen Glück die Pause, die einen Tag länger ist, ja jetzt zwischen Spiel 2 und 3, ihnen irgendwie ein bisschen gut tun. Vielleicht nehmen sie ihn auch gar nicht mit, jetzt mal ein bisschen weiter gesponnen, dass sie Spiel 3, Spiel 4 nicht mitmacht, dass man sagt, okay, man gibt ihm noch eine längere Ruhepause. Wie gesagt, wenn es eine Gehirnerschütterung ist, wenn es ein Bruch ist, ein Kieferbruch, dann wird es sowieso schwer, dann wird er wahrscheinlich mit Cage irgendwie, wenn überhaupt, spielen. Aber das warten wir mal ab. Also, Powerplay für die Florida Panthers. Und dann war es so, es war vorbei mit der Streak der Edmonton Oilers. Es war wieder Evan Rodriguez mit seinem dritten Tor jetzt in den ersten beiden Finalspielen. Ein Powerplay-Treffer zum 3:1. Und Evan Rodriguez war damit auch gleichzeitig der erste Spieler in der Geschichte der Florida Panthers, der in einer Finalpartie 2 Tore erzielt hat. Erste Multi-Goal-Game für die Florida Panthers. Und im Grunde war das Spiel dann damit entschieden. Es gab am Ende dann noch relativ früh ein Empty-Net-Goal nach 17:32 im letzten Abschnitt durch Aaron Ekblad, dessen erster Playoff-Treffer in dieser Saison. Und damit gewinnen die Florida Panthers Spiel Nummer 2 mit 4:1 und führen im Stanley Cup-Finale 2024 mit 2:0. Und wenn man sich die Statistiken anschaut, die sind im Grunde gegensätzlich zu dem, was wir in der letzten Partie in Spiel Nummer 1 gesehen haben. Bei 5 gegen 5 waren die Corsi-Werte Mitte 60% im ersten und im zweiten Spielabschnitt für die Florida Panthers. Ich habe es erwähnt, bei den Torchancen ist es so gewesen, dass sie am Ende dann mit 4:0 da rauskommen bei 5 gegen 5. Wenn man das Powerplay mit einbezieht, dann sieht es ein bisschen besser aus Sicht der Edmonton Oilers. Der letzte Spielabschnitt war dann pro Edmonton, ja, aber das hat natürlich auch einen Grund, weil sie am Ende dann zurückgelegen haben, weil sie dann viel versucht haben. Das war jetzt nicht so, dass Edmonton da im letzten Drittel, finde ich jedenfalls, nicht wirklich besser war. Und da muss man echt sagen, die letzten vier Drittel, wenn wir jetzt Spiel 1 und Spiel 2 zusammennehmen, da haben die Florida Panthers so gespielt, wie sie sich das vorstellen, haben sich ein bisschen angepasst an das, was Edmonton da spielt. Wie gesagt, fand ich ja schon nach Spiel 1 ganz interessant, dass im Grunde es ein bisschen umgekehrt war, wie ich das erwartet habe, denn ich hatte eher damit gerechnet, dass Edmonton ein bisschen mit der Physis Probleme haben wird. Das war nicht so in Spiel Nummer 1, in Spiel Nummer 2 denke ich schon. Ich finde auch, man hat gesehen, jetzt nicht nur dieser Dreiseitel-Check, man hat, glaube ich, gesehen, dass die Oilers zermürbt wurden und an der einen oder anderen Stelle auch schon sehr genervt waren von den Florida Panthers. Jetzt können wir natürlich über die Strafen reden. Wenn man erstmal die reinen Strafen betrachtet, die große Strafe nimmt das gegen Dreiseitel, dann sind sie erstmal einseitig gegen die Edmonton Oilers verteilt gewesen. Es gab eine Aktion, glaube ich, bei dem Check von Dreiseitel gegen Barkov. In dem Zusammenhang war es dann so, dass Aaron Ekblad quasi Evan Bouchard in den Schwitzkasten genommen hat. Ganz ehrlich, Leute, ich weiß nicht, wieso man da keine 2 Minuten vergibt. Mindestens. Im Grunde müsste man da das Strafmaß gibt es, glaube ich, nicht. Also ich habe jetzt gesagt, ich hätte mir eine höhere Strafe gewünscht. Ein 2 plus 2 gibt es, glaube ich, da für die Aktion nicht. Man könnte jetzt, keine Ahnung, gibst ihm 2 Minuten wegen Holding und 2 Minuten wegen Roughing, wenn du kreativ bist. Oder aber du gibst ihm halt 2 plus 10. Ich glaube, auch dafür könnte es eine Geldstrafe geben. Eine Sperre wird es wahrscheinlich nicht geben, weil in dem Fall wieder, Bouchard ist halt nicht verletzt. Also nochmal, das ist nicht mein Kriterium, das ist das Kriterium der Liga. Und ich könnte jetzt ja jedes Mal sagen, dass meiner Meinung nach das nicht reinfließen sollte in die Beurteilung. Aber das wisst ihr auch und dementsprechend, ich versuche das jetzt so zu prognostizieren, wie es die Liga wahrscheinlich auch sieht und zu erklären, was die Liga da sieht, aufgrund deren Maßstäbe, nicht meiner Maßstäbe. Also nochmal, ich glaube, dass da in dem Fall Aaron Ekblad maximale Geldstrafe bekommen wird für die Aktion, sieht komplett unschön aus. Bouchard klopft ihm da dann auch so auf den Arm, so unter dem Motto, ich kriege jetzt keine Luft mehr, lass mal bitte los. Hat überhaupt nichts zu suchen im Eishockey. Das ist wieder so eine typische Aktion. Wenn das Brad Marchand macht, dann sagen immer alle, ja, und der leckt Leute und keine Ahnung was. Das ist doch genauso ein Schwachsinn. Was soll das? Das hat dann nichts zu suchen, absolut nichts zu suchen. Ich weiß auch nicht, was das dann soll in der Situation. Das haben sie auch überhaupt nicht nötig, die Florida Panthers. Also ja, das war komplett überflüssig. Es gab ein paar Aktionen von Evander Kane, nichts Schlimmes, aber man hat gemerkt, finde ich, dass er versucht hat, auch das so ein bisschen gegenzuhalten, auch selber was mit reinzubringen. Hat er ja schon gesagt gehabt nach der Dallas-Serie, das hat ihm so ein Stück weit gefehlt. Es gab einen Check von Sam Bennett gegen Broberg, war es, meine ich, außen an der Bande. Das war ein klares Charging, da springt er auch ab. Achso, übrigens das noch dazu, Dreiseitel springt halt auch in Barkov rein. Also klar hat er den Kopf ein bisschen nach unten, aber nochmal, das sieht sehr unglücklich aus. In dem Fall aber, wenn wir jetzt den Check von Bennett nehmen gegen Broberg, auch für mich ein klares Charging. Ich habe leider die andere Einstellung noch nicht gesehen von der anderen Seite, ob das jetzt auch ein Kopftreffer war. Aus der einen Einstellung von der hinter der Bande, direkt am Plexiglas, da sah es für mich halt so aus, als ob er erstmal den Körperbereich trifft, den Schulterbereich, den Arm. Dementsprechend hätte ich da jetzt nicht gesagt, dass es viel mehr ist als das Charging und dann 2 Minuten. Aber das ist eben auch etwas, was man pfeifen muss. Dann gab es einen Mist over the glass, glaube ich. Da habe ich die Zeitlupe auch noch nicht hundertprozentig gesehen. Versuche ich mir auch noch anzugucken. Komme ich auch gleich noch zu Zeitlupen und angucken. Das wäre auch etwas gewesen, was Richtung Edmonton dann, glaube ich, eine 5-gegen-3-Situation hergestellt hätte. Das heißt, es gibt schon Dinge, die man anmarkern kann bei den Schiedsrichtern. Ich finde, wie gesagt, insgesamt beide Spiele zusammengenommen, Spiel 1, Spiel 2, nicht gut, die Leistung. Man kann sagen, Spiel 2 vielleicht etwas unglücklicher aus Sicht der Oilers, aber ich glaube auch da, sie haben jetzt nicht die Partie beeinflusst. Nochmal zum Schluss, du kannst auch 5 Minuten gegen Dreiseitel geben für die Aktion. Haben sie jetzt nicht gemacht. Auch da immer dran denken, was wäre los, wenn Barkov zum Beispiel McDavid gegen den Kopfbereich checkt und der verletzt raus muss. Also ich weiß nicht, was dann in Edmonton in der Halle los gewesen wäre. Von daher immer ein bisschen gucken. Ja, damit nochmal ein hochverdientes 4:1 in Spiel Nummer 2 für die Florida Panthers. Sehr schwierig zu beurteilen, was Chris Knobloch da jetzt neu machen kann. Sie haben ein super erstes Spiel gehabt, 40 Minuten lang, und haben da jetzt komplett den Faden verloren, die Oilers. Klar, was man natürlich sagen muss, sie müssen im Powerplay treffen. Also das, da kannst du machen, was du willst. Sie müssen einfach, und das habe ich ja eben auch gesagt, sie müssen einfach versuchen, in den Slot-Bereich reinzukommen. Irgendwie Rebounds generieren, irgendwie Havoc machen, also Screens haben, einfach auch ein bisschen Chaos haben vorm Tor von Sergei Bobrovsky. Der ist nicht unschlagbar, das erste Tor war ein Fehler mit von ihm, denke ich. Also das ist kein Schuss, den du unbedingt kassieren musst. Aber ansonsten war eben nicht so viel Druck da von den Edmonton Oilers, dass man am Ende dann sagen kann, sie hätten sich da auch mehr verdient. Ich will auch einmal nochmal hier die klassischen Statistiken aufmachen und schauen, was da so alles drauf stand. Wollen wir nochmal einmal hier rüber gehen. Aber an der Stelle, während ich hier suche, mal ein kurzer Hinweis von mir. Ich habe das ja auch schon bei X angemarkert. Ich wollte mir Spiel Nummer 1 nochmal angucken und analysieren. Und das konnte ich nicht, weil da eine Blackout-Meldung kam. Und dann war ich ein bisschen irritiert, warum die Blackout-Meldung kam. Weil zu dem Zeitpunkt lief gar nichts auf Sky. So, jetzt habe ich gedacht, naja, es gibt einen 24-Stunden-Blackout, was mich sehr irritieren und ärgern würde, weil ich bezahle ja für den NHL-TV-Pass. Ich kann verstehen, wenn Sky überträgt, kann ich das gleichzeitig nicht gucken, gar keine Frage, dann gucke ich es auf Sky, ist ja auch in Ordnung. Bei Sky ist nur der Nachteil, dann müsste ich es halt in der Nacht anschauen oder aber aufnehmen, kann ich aber nicht, weil ich nicht Kabel oder Satellit habe im Moment, so dementsprechend kann ich es mir nicht on demand angucken und dann habe ich ja eigentlich NHL-TV. Und wenn es dann 24 Stunden Blackout gibt, dann heißt das, so habe ich es ja auch geschrieben, dass ein Kunde, der für das NHL-Produkt bezahlt, das erst einen Tag später sehen darf. Finde ich sehr irritierend. Was mich aber noch mehr irritiert hat, ist, heute durfte ich es gucken. Heute konnte ich direkt die Highlights dann nach Spielende, beziehungsweise das Spiel nach Spielende komplett gucken. Habe ich jetzt noch nicht gemacht. Also wie gesagt, deswegen fehlt mir bei einigen Szenen noch die Analyse. Aber ganz ehrlich, ich verstehe das nicht. Also da scheint irgendwas nicht sauber zu laufen. Keine Ahnung, ob sie aus Versehen das Blackout eingestellt hatten. Das gab es ja auch schon mal nach Spiel Nummer 1, dass sie da einfach das zu lange eingestellt hatten. Ja, weiß ich nicht. Das war für mich etwas, wo ich sagen musste, das hat mich ein bisschen irritiert. Und das spricht wieder dafür, dass die NHL da an einigen Stellen noch ein bisschen Nachholbedarf hat, was entsprechend dann ja den Service betrifft. Am Ende waren es, das wollte ich nachschauen, 29-19 Torschüsse, allerdings waren es nach den ersten beiden Dritteln 22-7, wobei da stand es 1-1, also kannst du sagen, aus Edmund Nolas Sicht ist es ganz gut gelaufen. Sie brauchen einfach mehr Schüsse, sie müssen an Bobrovsky ran und müssen ihr Powerplay nutzen. Das sind, glaube ich, so die Keys, die man bei Edmonton einfach erstmal festhalten muss. Vielleicht braucht zum Beispiel auch ein Evander Kane mal eine Ruhepause, dass du da mal sagst, der ist jetzt auch nicht so produktiv, dass du dem vielleicht auch mal eine Pause gibst und da jemand anderen reinschickst. Einfach nur für eine Partie, ein bisschen zu Hause, kannst du ja auch die Matchups ein bisschen bestimmen. Das wird sicherlich auch nochmal vielleicht eine Möglichkeit sein. Es gab bisher 5 Teams, die einen 2-0 Rückstand aufholen konnten in einem Best-of-7-Final. Und da waren 2 jetzt in der Salary Cap Ära, und zwar 2011 die Boston Bruins und 2009 die Pittsburgh Penguins. Beide haben nach 7 Partien gewonnen, also das kann ein bisschen Hoffnung machen für die Edmonton Oilers, dass da durchaus was möglich ist, aber es ist natürlich extrem schwer, jetzt 4 der nächsten 5 Spiele gewinnen zu müssen. Ja, damit würde ich erstmal sagen, vielen Dank fürs Zuhören, bleibt gesund und tschüss. Und bevor ich es vergesse, schulde ich euch noch die Antworten auf die beiden Trivia-Questions. Der letzte Oilers-Spieler, der in einem Stanley Cup-Finale getroffen hat, das war Fernando Passani, der in Spiel Nummer 7 das 1-2 erzielt hat. Das ist eher was, glaube ich, für die-hard Oilers-Fans, aber den letzten Verteidiger, der im Stanley Cup-Finale getroffen hat für die Edmonton Oilers, den kann man schon auch als Nicht-Oilers-Fan wissen. Das war Chris Pronger und das war tatsächlich in Spiel Nummer 1 im Finale 2006. Ja, damit haben wir jetzt 3 Tage Pause insgesamt, bis das Stanley Cup-Finale weitergeht. Das heißt also, es wird am Dienstagmorgen und am Mittwochmorgen keine Partie geben und erst dann am Donnerstagmorgen deutscher Zeit geht es weiter mit Spiel Nummer 3 zwischen den Panthers und den Oilers.
Sportliche Grüße. Das war's, euer Lars.